Der Besuch des unseligen Inspektors und der Nachhall seiner Worte vergifteten mir den Nachmittag. Nachdem ich eine Viertelstunde mit verknoteten Eingeweiden hinter dem Ladentisch hin und her getigert war, schloss ich die Buchhandlung vorzeitig, trat auf die Straße hinaus und ging ziellos umher. Ich brachte die Andeutungen und Drohungen dieses Killertypen nicht aus dem Kopf und fragte mich, ob ich meinem Vater und Fermin von diesem Besuch erzählen musste. Aber vermutlich war genau das die Absicht Fumeros gewesen, Zweifel, Angst und Unsicherheit unter uns zu säen. Nachdem ich mir lange den Kopf darüber zerbrochen hatte, dachte ich, am besten versiegle ich die Episode in einem Winkel meines Gedächtnisses und denke nicht mehr an das, was sie mit sich bringen mochte. Auf dem Heimweg kam ich an der Uhrmacherei des Viertels vorbei. Durchs Schaufenster sah ich Don Federico hinter seinem Tisch sitzen und mich hereinwinken. Er war ein leutseliger, stets gut aufgelegter Mann. Mich schauerte bei dem Gedanken, dass er auf Inspektor Fumeros schwarzer Liste stand, und ich fragte mich, ob ich ihn wohl warnen sollte. Ratlos trat ich in den Laden.
»Wie geht's, Daniel? Du machst ja ein merkwürdiges Gesicht.«
»Ein schlechter Tag. Wie läuft's denn so, Don Federico?«
»Wie geschmiert. Die Uhren werden immer schlechter und ich komme mit der Arbeit nicht mehr nach. Wenn das so weitergeht, werde ich einen Gehilfen einstellen müssen. Dein Freund, der Erfinder, hätte der kein Interesse? Sicher hätte er eine geschickte Hand dafür.«
Ich konnte mir unschwer ausmalen, was Tomás Aguilars Vater von der Aussicht hielte, dass sein Sohn eine Beschäftigung bei Don Federico annähme, der offiziellen Tunte des Viertels. Ich werde es ihm sagen.
»Übrigens, Daniel, da ist der Wecker, den mir dein Vater vor 2 Wochen gebracht hat. Ich weiß auch nicht, was er damit angestellt hat, aber er würde besser einen neuen kaufen, als den da reparieren zu lassen. Ich hätte da einen Radiant zu einem sehr guten Preis für ihn. Wenn du willst, kannst du ihn gleich mitnehmen. Er soll ihn ausprobieren.«
Als er mir den Wecker aushändigte, sah mich der Uhrmacher aufmerksam an und zog die Brauen in die Höhe.
»Es ist bestimmt nichts los, Daniel. Wirklich nur ein schlechter Tag?«
Ich lächelte und nickte wieder. »Es ist nichts, Don Federico. Passen Sie auf sich auf.«
»Du auch auf dich, Daniel.«
Als ich zu Hause ankam, schlief mein Vater auf dem Sofa, die Zeitung auf der Brust. Ich stellte den Wecker mit der Notiz von Don Federico, du sollst den Alten wegwerfen, auf den Tisch und glitt still in mein Zimmer, legte mich im Halbdunkel aufs Bett und schlief beim Gedanken an den Inspektor, an Fermin und den Uhrmacher ein. Als ich erwachte, war es schon 2 Uhr früh. Ich versuchte, das Bild des Polizisten aus meinen Gedanken zu verdrängen und wieder einzuschlafen, aber daran war nicht zu denken. Ich knipste das Licht an, um den Umschlag des Briefes an Julian Carax zu studieren, den ich Doña Aurora am Morgen unterschlagen hatte und noch in der Jacketttasche trug. Der Stempel, kaum noch ein Schatten, war vom 18. Oktober 1919. Auf der Verschlussklappe war der Absender zu lesen. Penelope Aldaya, Avenida del Tibidabo 32, Barcelona. Ich öffnete den Umschlag und zog den Brief heraus. Ich strich ihn auf dem Tisch glatt und las ihn atemlos.
»Lieber Julian, heute Morgen habe ich von Jorge erfahren, dass du Barcelona wirklich verlassen und dich aufgemacht hast, deine Träume zu suchen. Ich habe immer befürchtet, dass du durch diese Träume weder mir noch sonst jemandem gehören würdest. Gern hätte ich dich ein letztes Mal gesehen, dir in die Augen geschaut und dir die Dinge gesagt, die ich dir in einem Brief nicht erzählen kann. Nichts ist so eingetreten, wie wir es geplant hatten. Ich weiß, dass du mich hassen wirst, weil ich nicht dort war, wie versprochen. Dass du glauben wirst, ich hätte dich versetzt, ich hätte keinen Mut gehabt. So oft habe ich mir dich vorgestellt, allein in diesem Zug, überzeugt, ich hätte dich betrogen. Viele Male habe ich versucht, dich durch Miquel zu finden, aber er sagte mir, du willst nichts mehr von mir wissen. Was für Lügen hat man dir aufgetischt, Julian? Was hat man dir von mir erzählt? Warum hast du ihnen geglaubt? Jetzt weiß ich endlich, dass ich dich verloren habe, dass ich alles verloren habe. Aber trotzdem kann ich nicht zulassen, dass du für immer gehst und mich vergisst, ohne zu wissen, dass ich dich vom ersten Tag an geliebt habe und dich noch immer liebe, jetzt mehr denn je, ob es dir gefällt oder nicht. Ich schreibe dir heimlich, ohne dass es jemand weiß, Jorge hat geschworen, dass er dich umbringt, wenn er dich noch einmal sieht. Man lässt mich nicht mehr aus dem Haus, nicht einmal mehr ans Fenster. Ich glaube, man wird mir nie verzeihen. Eine Vertrauensperson hat mir versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Ich nenne ihren Namen nicht, um sie nicht zu kompromittieren. Ich weiß nicht, ob dich meine Worte erreichen werden. Aber wenn es so sein und du dich entschließen solltest, mich zu holen, wirst du hier den Weg finden, es zu tun. Es gibt so vieles, was ich dir nicht erzählen kann, Julian. Dinge, die wir nie gewusst haben und die du besser nie erfährst. Ich wünsche mir nichts sehnlicher auf der Welt, als dass du glücklich bist, Julian, dass alles, was du erstrebst, Wirklichkeit wird und dass du, auch wenn du mich mit der Zeit vergisst, eines Tages verstehen kannst, wie sehr ich dich geliebt habe. Auf immer, Penelope. Nachdem ich, versunken in den Brief und die Stimme, die ich darin zu spüren meinte, für den Rest der Nacht kein Auge mehr zugetan hatte, zog ich mich leise an, legte meinem Vater eine Notiz auf die Kommode in der Diele, ich müsse einige Besorgungen erledigen und sei um 9:30 zurück in der Buchhandlung und verließ im Morgengrauen das Haus. Aus dem Treppenschacht der U-Bahn strömte lauer, kupfern schimmernder Dampf. An einem Schalter kaufte ich eine Fahrkarte zur Haltestelle Tibidabo. Als ich wieder auf die Straße trat, glaubte ich, ein anderes Barcelona zu entdecken. Es dämmerte und ein Purpurstreifen teilte die Wolken und bestrich die Fassaden der kleinen Paläste und herrschaftlichen Häuser beiderseits der Avenida del Tibidabo. Träge kroch die blaue Straßenbahn zwischen Dünsten bergauf. Ich rannte hinter ihr her und konnte mich unter dem gestrengen Blick des Schaffners gerade noch auf die hintere Plattform schwingen. Im Schritttempo fuhr die Trambahn die Baumallee bergan und man sah über die Mauern hinweg schlossähnliche Villen in Gärten liegen, die ich mir voller Statuen, Brunnen, Stallungen und verschwiegener Kapellen vorstellte. Ich stand auf der einen Seite der Plattform und erkannte zwischen den Bäumen die Silhouette des Turms von El Frare Blanc. Als ich die Bahn der Ecke Roman Macaya näherte, verlangsamte sie ihre Fahrt, bis sie beinahe ganz zum Stehen kam. Ich sprang ab. Der Wohnsitz der Familie Aldaya lag auf der anderen Seite der Kreuzung. Ein schmiedeeisernes Portal voller Efeu und Laub bewachte ihn. Ich versuchte hineinzusehen, aber als einziges erspähte ich büschelweise wilde Kräuter und Umrisse von etwas, was mir wie ein Brunnen oder ein Teich erschien, aus dem eine ausgestreckte Hand zum Himmel emporzeigte. Erst nach einigen Augenblicken begriff ich, dass es eine Hand aus Stein war und dass es im Brunnen verborgen noch mehr Gliedmaßen und Formen gab, die ich nicht sehen konnte. Noch weiter entfernt erahnte man zwischen den Unkrautschleiern hindurch eine zersprungene, schutt- und laubbedeckte Marmortreppe. Glück und Glanz der Aldayas hatten sich vor langer Zeit gewendet. Dieser Ort war ein Grab.